SRF 1.
SRF 1.
Wie weit bringt es echter Mensch noch? Sicher habt ihr euch das auch schon gefragt in unserer Welt, wo gäng alles noch ein bisschen besser werden soll, noch eine Stufe verrückter. Müsterli gibt es zuhauf. Anfang Mai zum Beispiel soll zum ersten Mal ein Mensch einen Marathon in weniger als 2 Stunden laufen. Das wäre ein absoluter Wahnsinnsrekord, der Durchbruch von einer Grenze. Ja, und wer weiss, schon manchmal hat man das Gefühl, das Maximum sei erreicht, besser gehe ich es nicht mehr. Und dann kommt dann gleich irgendwo wieder jemand, der alles Bisherige in Schatten stellt. Und man fragt sich, sind die Fähigkeiten und Leistungen des Menschen eigentlich grenzenlos? Die Sendung «Treffpunkt» geht heute in dieser Stunde der Frage nach, wie weit bringt es der Mensch noch? Und liefert Antworten aus der Evolutionsforschung. Spannende Einblick garantiert. Dani Forler auf SRF 1 mit der Olivia Newton-John und dem Electric Light Orchestra. Guten Morgen allerseits. Xanadu gehört auf SRF 1. Seit der Mensch auf der Erde lebt, hat er sich ständig weiterentwickelt, hat sich zum Beispiel aufgerichtet und angefangen auf 2 Beine laufen. Und er ist grösser und grösser geworden. Jede Veränderung ist passiert, weil sich der Mensch seiner Umwelt hat müssen anpassen. Heutzutage leben wir hier in geheizten Wohnungen, gerade jetzt besonders angenehm, wenn es dort nicht sofort schneien. Müssen auch keine Angst haben irgendwie vor einem Säbelzahntiger. Und fürs Essen gehen wir nicht jagen, sondern in den Supermarkt. Heisst das, wir müssen uns heute nicht mehr anpassen auf veränderte Bedingungen? Diese Frage, das bespreche ich jetzt mit dem Professor Frank Rühli. Er ist Direktor vom Institution für evolutionäre Medizin an der Universität Zürich und Koryphäe auf diesem Gebiet. Man kann sich natürlich fragen, Herr Rühli, wie fertig ist das Modell Mensch heute eigentlich?
Ja, guten Morgen, Herr Voller. Ja, der Mensch ist noch nicht fertig. Er entwickelt sich weiter, er passt sich an. Das haben Sie auch schon erwähnt, gewisse Punkte. Wir sind wie im Prinzip in einem Kapitel, wo wir jetzt vielleicht fertig geschrieben sind. Dann kommt wieder das nächste Kapitel in einem grossen Buch. Also wir sind wirklich mittendrin eigentlich. Und da gibt es verschiedene Beispiele, wo man das zeigen kann.
Was für Faktoren bewirken eine künftige Entwicklung vom Mensch?
Das sind sehr viele Faktoren. Das ist zum einen natürlich die Umwelt. Das kann sein Klima, das kann sein beispielsweise Bevölkerungsdichte kann einen Einfluss haben, wenn Sie an Infektionskrankheiten denken. Das kann eben kulturelle Punkte einen Einfluss haben, aber es sind eben auch biologische Faktoren.
Wenn wir einen Punkt vielleicht als Beispiel schnell rausnehmen, schauen, was das könnte für Veränderungen geben.
Genau. Wir können zum Beispiel jetzt Genetik mal rausnehmen. Genetik ist ein wesentlicher Faktor. Sie haben dort Sachen, die selektioniert werden, weil sie ein Selektionsvorteil sind. Sie haben aber auch natürlich Spontanmutationen, also spontane Veränderungen. Jedes Kind hat nicht nur den Gensatz der Eltern, sondern eben natürlich auch spontane Veränderungen. Das gibt eine gewisse Flexibilität der Evolution, weil dann vielleicht etwas rausfiltriert wird, wo vorteilhaft ist, wo die Eltern vielleicht noch nicht hatten oder in anderer Form hatten. Denken Sie beispielsweise an die Laktoseintoleranz, also die Milchunverträglichkeit oder die Verträglichkeit, wenn Sie es eben können, verdauen als Erwachsene. Das ist etwas, was man sehr oft auch als Beispiel nimmt von einer sehr kurzfristigen genetischen Anpassung.
Also das ist eine Selbstregulierung von unserem Körper, verstehe ich das richtig? Dass sich das immer wieder anpasst und verändert, eigentlich das Optimum probiert rauszuholen.
Ja, was optimal ist, das ist oft auch ein Kompromiss. Es ist nicht unbedingt das Perfekte, sondern es ist ein Kompromiss von verschiedenen Ansprüche, wird natürlich rausselektioniert, hat einen Vorteil, sich in die nächste Generation können, fortzupflanzen. Und das wird entsprechend so von der Natur natürlich dann gesteuert.
Was für gesellschaftliche Faktoren spielen hier auch mit der Rolle?
Ja, Kultur generell, wenn Sie daran denken, wie wir zusammenleben, was wir für familiäre Muster haben, wie nach mir aufeinander oben leben, was wir für technologische Entwicklung haben, auch Medizin nicht zu vergessen, oder? Selber Mediziner, darf ich das sagen? Also, Medizin hat natürlich einen grossen Einfluss, wie wir uns verändern oder anpassen können.
Aber eben, wenn es um Veränderungen geht, jetzt im Verlauf von dieser Sendung, tun wir das ein bisschen besprechen, wie sich der Mensch da künftig weiterentwickeln. Das sind ja zum Teil sehr kleine, subtile Sachen oder dann auch mal wieder ganz grosse.
Ja, man unterscheidet eigentlich verschiedene Arten von Evolution. Also es gibt die Makroevolution, das ist wirklich die grosse Evolution, also wenn Sie von einer Spezies zu der nächsten gehen, eigentlich, die besteht oft aus kleinen Veränderungen, die sich dann summieren. Das redet man von sogenannter Mikroevolution. Das kann auch schneller passieren, natürlich, mikroevolutionäre Anpassungen. Das sind Anpassungen, die aber immer noch genetische Anpassungen sind, also dass sie einen Unterschied haben zwischen dem Individuum A und dem Individuum B.
Hat das konkretes kleines Beispiel?
Eben, also zum Beispiel die Laktoseintoleranz wäre jetzt so ein Beispiel, wo dann der eine ist fähig, Milch als Erwachsener können noch zu verdauen und ein anderer nicht. Also das sind so kurzfristige Anpassungen. Und dann ein weiteres Beispiel sind sogenannte noch kurzfristiger, noch kleinere Veränderungen. In der Regel sind sogenannte säkulare Trends. Das sind kurzfristige Anpassungen, die eben innerhalb von ein, zwei Generationen einfach dadurch, dass im Prinzip der Phänotyp, also im Prinzip so wie sich am Schluss der Mensch präsentiert, verändert. Und da wäre ein klassisches Beispiel, zum Beispiel Körpergröße oder das Körpergewicht.
Der Professor Frank Rühli, Direktor vom Institut für evolutionäre Medizin an der Universität Zürich, ist ein absoluter Koryphäe auf seinem Gebiet. Wir können uns glücklich schätzen, ihn heute in der Sendung hier zu haben. Was für Potenzial hat der Mensch überhaupt noch in seiner Entwicklung? Was nimmt man hier in der Forschung an? SRF 1 fragt nachher, gerade in wenigen Minuten hier in der Sendung Treffpunkt.
Cuando se marea dolores, cuando se quema de amores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmale a su vela, cuando se inmala sabores. Baila, 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 esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, yo que no siempre cantaré. Cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmale a dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 me, esta rumba taitana, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba está gitana, que yo siempre cantaré. Que solo vive enamorarte. Que solo vive enamorarte. Me enamoré de esta gitana. Cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se marea dolores, cuando se quema el amor, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores. Baila, 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 me, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré. Esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré.
Day, another night, another word, another fight that I'm sorry for. Another try, another way, another lie. Now you say you can stand it no more. It's easy to hurt and hard to heal. I wish you would try to make me feel that you still care, you still care. And sorrows, and maybe love, maybe lust. Do you believe? Do you trust in me and tomorrow? It's easy to hurt and hard to heal. I wish you would try to make me feel that you still care. You still care. How can I
Schweizer Musik immer wieder hier auf SRF 1, der Patrick Nuoheim gehört Andan. Wie weit bringt es der Mensch noch? Heute in der Sendung Treffpunkt, spannenden Einblick in die Evolutionsforschung. Der Mensch mit seinem Körper ist ja noch nicht fertig, das haben wir vorher gelernt, vom Evolutionsmediziner Frank Rülli. Aber was liegt noch drin, wie gross, wie schnell, wie gescheit kann der Mensch noch werden? Da suchen wir nach möglichen Antworten. Professor Frank Rülli, wo haben wir da Potenzial am meisten?
Also ich glaube, der Mensch hat sehr viel Potenzial, weil er eben fähig ist, sich an einer neuen Umgebung sehr schnell anzupassen und insbesondere auch, und da müssen wir vielleicht dann auch jetzt ein bisschen die Diskussion unterscheiden, reden wir vom Mensch biologisch, also so nackt, wie wir geschaffen sind, sozusagen, oder reden wir eben dann vom erweiterte Mensch im Sinn von, dass man eben Tools dazu haben, dass man Implantate haben, dass man ein Doping haben und so weiter. Sie haben vorher den Marathon angesprochen, dort ist natürlich Grenzen fliessend. Ich glaube, es sind an verschiedenen Orten, wo der Mensch sich anpasst. Eben beispielsweise, er wird dadurch, dass er besser ernährt ist, bessere Gesundheitsversorgung hat, Sozialmöglichkeiten gut sind, wird er zum Beispiel grösser. Er wird auch schwerer natürlich, weil er insgesamt natürlich einfach vielleicht auch überladen wird mit Nahrungszufuhr. Also es wird nicht alles immer besser, das heisst nicht unbedingt, oder?
Fragt sich aber auch noch, in welchem Breitengrad? Das ist nicht überall auf der Welt gleich.
Das stimmt, wobei wir sind ja auch Teil von einer grossen Studie gewesen, weltweit, die interessanterweise eben schon gezeigt hat, dass heutigstags, das soll das Problem von der Unterernährung überhaupt nicht negieren, aber wir haben heutigstags mehr Leute auf der Welt, die übergewichtig sind, als die untergewichtig sind. Also es hat sich ein bisschen gewendet.
Wenn wir gerade das Globale ansprechen, der Mensch ist ja heute auch immer mobiler, globaler unterwegs. Was für Auswirkungen hat das auf unsere Entwicklung?
Das hat auch wieder verschiedenste Auswirkungen. Es hat natürlich kulturell, dass man sich eher versteht und andere Kulturen auch entsprechend wahrnimmt und vielleicht auch toleranter ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch beispielsweise biologische Anpassung, also genetisch. Wenn sie haben eine mehr Vermischung genetisch weltweit, oder sie haben heutzutage Lebenspartner, wo sie weltweit treffen. Das ist vor ein paar hundert Jahren noch nicht möglich gewesen. Das wird natürlich zur Folge haben, dass sich gewisse Sachen angleichen.
Also heisst das, wir werden immer gleicher?
Ja, da muss man auch ein bisschen differenziert schauen. Von dem her schon natürlich, weil eben der genetische Pool oder die genetische Durchmischung gleicher wird. Auf der anderen Seite haben wir eine sogenannte Relaxed Natural Selection, also wir haben eine Abnahme eigentlich von der vom Selektionsdruck, weil man eben Technologie haben, jeden überlebt, ein bisschen vereinfacht gesagt, kann sich fortpflanzen. Dadurch erwarten wir eigentlich biologisch, das ist jetzt ein genereller Trend, das ist jetzt nicht nur auf den Menschen bezogen, das wäre bei jeder Tierart so, wir erwarten eigentlich eine grössere Bandbreite. Also wir werden zum einen gleicher, auf der anderen Seite kann sich die Natur erlauben, auch extrem auszuprobieren, weil die dann immer noch überleben, was vielleicht in einem hohen Selektionsdruck nicht der Fall wäre.
Ihr selber seid auch viel auf der Welt unterwegs, seid jetzt gerade aus den USA zurückgekommen, habt auch noch ein bisschen den Jetlag, hätten wir vorher gesagt. Sind wir eigentlich überhaupt gemacht für so viel Mobilität, fragt man sich da. Weil der Jetlag, den haben wir jetzt also noch nicht ausgestanden. Da hat die Evolution noch nicht wahnsinnig dran gewirkt.
Nein, eben, es gibt schon Sachen, die wir sicher uns noch nicht dran gewöhnt haben. Wie eben zum Beispiel der Jetlag. Kein Wunder, den gibt es auch erst seit wir fliegen eigentlich, dass man das merkt. Ich denke, es gibt schon Sachen, wo wir letztendlich uns noch nicht dran gewöhnt haben. Das ist auch ein Problem, oder? Wenn sie biologische Anpassung braucht eine gewisse Zeit und oft sind dann beispielsweise kulturelle, normative Sachen viel schneller. Und das kann dann ein Problem geben, wenn das irgendwie nicht zusammengeht, oder?
Frank Rühli, wie ist denn das, wenn man jetzt, also wenn man reist, kommt man ja auch von Klima zu Klima. Das kann ja auch sein, wenn man weiterreist. Wenn es jetzt zum Beispiel auf unserem Planet gängig kälter sollte werden oder gängig wärmer sollte werden, inwiefern wird sich da unser Körper auch in eine Klimaanlage verhalten und sich da auch anpassen oder unser Temperaturempfinden sogar verändern?
Das kann durchaus passieren, dass sich der Mensch natürlich anpasst. Ich glaube, es bräuchte aber relativ viel jetzt temperaturmässig. Es mag andere Auswirkungen haben, Umweltbedingungen und so weiter. Aber für den Mensch selber, weil wir natürlich in einer Umgebung sind, wir merken jetzt da im Studio, es ist geheizt, es ist gut geheizt da, wir merken nichts vom Schnee draussen, oder? Also wir passen uns natürlich extrem an und sind von dem her eigentlich technologisch so weit, dass wir gar nicht mehr so auf die Natur angewiesen sind, respektive auf die Natur, die Interaktion mit der Natur haben. Das mag dann auch gewisse Nachteile haben. Ich glaube aber, was sehr viel oder was durchaus ein relevanter Faktor natürlich kann sein, ist, wenn es dann beispielsweise um Erreger geht, also Infektionskrankheiten, weil die sich natürlich auch temperaturabhängig verbreitet. Sie finden heute schon gewisse Erreger vielleicht in Regionen, Süden von Amerika, wo früher eher in der Karibik sind, also dass die sich ausbreiten. Und das kann dann ein Problem sein, weil wir dann vielleicht beispielsweise nicht darauf vorbereitet sind und dann eher krank werden.
Wenn wir jetzt hier in der guten Stube sind, umgeben von ganz viel Technik, jeder hat sein Smartphone auch mit dabei. Ich meine, ein Smartphone, das ist ja auch so eine Revolution von unserer Gesellschaft. Alle sind mit dem Ding stundenlang auch am Arbeiten, am Umtippen, am Lesen. Wie fest tun sich da unsere Augen anpassen? Weil gerade jetzt ab einem gewissen Alter wird es anspruchsvoll können, zu lesen auf Smartphone-Bildschirmen.
Ja, also die Smartphones sind sicher, wenn sie immer aufs Smartphone starren, eine Belastung für die Augen, auch das Licht, die Lichtquelle. Man weiss ja auch, dass eben, wenn sie bis kurz vor dem Einschlafen beispielsweise eben die Technik benutzen, dass sie dann weniger gut können einschlafen können, weil sie einfach wie agitiert sind, weil sie eigentlich wie ein falsches Helligkeitsgefühl haben im Gehirn und darum noch nicht können einschlafen können. Es gibt auch andere Veränderungen, also es gibt eine Zunahme natürlich von im Daumen Grundgelenk von Arthrose, weil die Leute zu viel tippen bei Jugendlichen. Also das sieht man, dass das ein Problem kann sein. Langfristig passt sich vielleicht auch unser Daumen dann irgendwann einmal an.
Wird er schlanker
und länger und vielleicht dünner vorne, dass er besser auf Tabs passt.
Vielleicht wechselt der Daumen und der Zeigefinger.
Genau.
Also das sind Sachen, die wirklich passieren können. Jetzt natürlich im kleineren Rahmen, als wir jetzt das so ein bisschen mit Humor haben genommen.
Ja, aber ich denke, da ist auch wieder die Frage, oder, was passiert wirklich, weil es nötig ist, weil es ein Selektionsvorteil ist. Und bei vielem heutzutage passiert es eben gar nicht, weil es nicht mehr ein Selektionsvorteil ist.
Das wird Zeit zeigen, aber das werden wir nicht mehr erleben.
Das werden wir nicht mehr erleben, wahrscheinlich. Ja.
Von der Körpergröße her werden wir in unserem Breitengrad sicher nicht mehr grösser. Die Tatsache, die hat man offenbar jetzt herausgefunden. Wenn wir nicht mehr grösser werden, gehen wir echt künftig in die Breite. Wir fragen nachher, gerade in wenigen Augenblicken. Tipo und China in your hands.
Wish
Es schneit in gewissen Gebieten vom Land und das heisst immer auch, es gibt Auswirkungen auf den Verkehr. Verkehrsinfo SRF von 10.30 Uhr in der Region Aargau auf der A1 Richtung Bern. Zwischen der Verzweigung Birfeld und Meggenwil stocken der Verkehr nach einem Unfall. Der linke Fahrstreifen ist blockiert. In der Ostschweiz ist die A1 Richtung St. Gallen zwischen St. Margrethen und Rhein-Neck wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Daher Rückstau auf der A13 ab Au und ebenfalls Stau auf der Hauptstraße zwischen St. Margrethen und Rhein-Neck. In der Region Zürich stocken der Verkehr auf dem Nordring in beiden Richtungen und Rückstau auf dem Westring ab Urdorf Nord.
Start living for today.
Imagination hier auf SRF 1, Music and Lights. Wie weit bringt es der Mensch noch, fragen wir heute in der Sendung Treffpunkt und fokussieren die Entwicklung des Menschen zusammen mit dem Frank Rühli, Direktor vom Institut für Evolutionsmedizin an der Universität Zürich. Der Mensch hat sich im Laufe von Millionen Jahren verändert, ist zum Beispiel gewachsen, aber ich habe es vorher schon angetönt, wir in unseren Breitengrad werden in Zukunft nicht mehr grösser. Da sind sich Frank Rühli und seine Forscherkollegen sicher. Der durchschnittliche Körpergröße bei einem 19-jährigen Mann liegt in der Schweiz bei knapp 180 cm. Warum werden wir nicht mehr grösser, Frank Rühli?
Ja, das ist sehr eine gute Frage. Das sind verschiedene Faktoren. Das ist ein Trend, den wir in den letzten Jahren gesehen haben, dass die Körpergrösse-Zunahme gestoppt ist in der Schweiz. Das gilt nicht unbedingt weltweit. Bei uns, denke ich, hat es verschiedene Faktoren. Es ist zum einen natürlich eine gute medizinische Versorgung. Wir können unser Potenzial ausnutzen, wo genetisch irgendwo durch festgelegt ist. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch eine gewisse Migration. Also wir vermischen uns mit verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Das hat auch immer einen Einfluss. Sie können grösser werden, sie können kleiner werden. Also ich denke, wir haben so ein bisschen wie einen Steady State, einen Status erreicht, der momentan nicht dem entspricht, was zu erwarten ist. Das sind aber nur Daten von den letzten paar Jahren. Wir können natürlich jetzt nicht sagen, wie sie in den nächsten 100 Jahren dann wird aussehen.
Es kann dann gleich noch etwas anderes kommen?
Es kann gleich noch etwas anderes kommen, wenn jetzt sehr viele holländische Männer zu uns kommen. Die sind zum Beispiel sehr gross. Nordländer, es ist generell, sieht man ein Unterschied zwischen der Körpergröße zwischen nördlichen Europa, südlichen Europa natürlich. Es kann sein, dass sie irgendwelche Krankheitsbelastungen haben, die Körpergröße vermindern beispielsweise. Also es sind verschiedene Faktoren, die eine Rolle können spielen können.
Zeigt die Körpergröße, um gerade noch schnell bei dem zu bleiben, auch ein bisschen, wie es in einer Gesellschaft geht?
Absolut. Also es wird interessanterweise jetzt auch immer mehr beispielsweise von der WHO Körpergröße als Faktor für die gesellschaftspolitische Entwicklung eigentlich von einem Land angeschaut. In Thailand hat, glaube ich, der König postuliert, er erwartet, dass die Bevölkerung soll wachsen in den nächsten zwei Generationen. Also es wird auch als Mittel angeschaut für eine Entwicklung eigentlich, für eine gesellschaftspolitische Entwicklung. Und wir sehen das deutlich. Also in der Schweiz haben wir in den letzten 140 Jahren, das sind unsere eigenen Daten, die wir analysiert haben, zur Verfügung gestellt von der Schweizer Armee, haben wir in den letzten 140 Jahren bei den 19-jährigen Männern eine Zunahme von ungefähr 13 cm gehabt. Das ist viel. Das entspricht etwa zwei Standardabweichungen. Also das ist eine deutliche Zunahme.
Also das ist dann nicht mehr im subtilen Bereich. Das ist ein richtiger Sprung.
Das ist ein richtiger Sprung. Eben, wir sind nicht weltweit die Einzigen. Also man sieht da als Muster weltweit eigentlich, wenn es einem Land besser geht, wenn soziale Unterschiede ausgeglichen werden, wenn eben medizinische Versorgung besser wird, dann schlägt sich das Körpergröße nieder, aber auch natürlich im Körpergewicht.
Spannend, was der Frank Rühli uns hier erzählt im Treffpunkt auf SRF 1. Ich habe es vorhin gesagt, hierzulande gehen wir mal davon aus, dass wir nicht wirklich noch in die Höhe gehen, aber eher in die Breite.
Ja, das zeigen die Daten auch. Interessanterweise, etwa seit Ende 80er Jahre, wo so ein bisschen eine Abflachung von der Körpergrössewachstum stattgefunden hat, hat eigentlich gleichzeitig eine deutliche Zunahme vom Körpergewicht stattgefunden. Wir haben heutzutage das Problem, dass wenn man die Rekrutierungsdaten anschauen, also die Stellungspflichtigen, dass wir einen grossen Prozentsatz, also etwa einem Fünftel, Viertel, mit dieser Grössenordnung von den Stellungspflichtigen 19-Jährigen sind gemäss WHO-Klassifizierung übergewichtig. Das ist natürlich ein Problem, wenn sie denn das wirklich sind, das ganze Leben. Und da haben wir eine Zunahme in den letzten paar Jahren.
Das würde ja auch heissen, wenn wir eine Zunahme haben an Übergewicht und in die Breite gehen, das macht uns auch nicht stärker, oder? Das schwächt eher.
Ja, eben, also wenn Sie natürlich stark übergewichtig sind, ist das ein Risikofaktor. Sie haben für kardiovaskuläre Krankheiten, für alle Arten von Krankheiten, von dem her medizinisch ist es sicher nicht positiv. Klar, Sie können sagen, wenn einmal eine Hungersnot wäre oder so, können Sie vielleicht länger überleben, wenn Sie gewisse Reserven haben. Aber ich denke, in dem Umfeld, wo wir heute sind, mit eben einer stabilen Ernährungslage, ist es tendenziell sicher negativ, wenn Sie übergewichtig sind, insbesondere natürlich, wenn sie stark übergewichtig sind. Beim knapp Übergewichtigen, da kann man ein bisschen darüber diskutieren, wo man da jetzt genau Grenzen ziehen soll.
Der hat uns vorher gesagt, als Evolutionsmediziner Frank Rühli, dass man davon ausgeht, dass wir jetzt nicht mehr grösser werden. Gleich noch einmal schnell auf die Grösse zu sprechen kommen. Was müsste denn passieren, dass wir dann doch noch einmal ein bisschen grösser würden, dass es noch einmal einen Wachstumsschub würde geben?
Ja, ich denke schon, eben zum einen vielleicht gewisse genetische Veränderungen. Also es gibt ja auch verschiedene Gene, die Grösse definieren. Und eben, wenn zum Beispiel ihre Eltern gross sind, dann schlägt sich das auch nicht auf sie selber. Also sie haben dann doch relativ starken genetischen Einflussfaktor. Das ist deutlich mehr als die Hälfte von ihrer Körpergröße wird über Genetik bestimmt. Ich meine, jetzt angenommen, es würde beispielsweise nur noch grosse Schweizer Kinder haben, dann würde natürlich auch der Durchschnitt grösser werden, logischerweise, weil eben die nächste Generation dann die Gene von den Eltern überkommt. Also es kann schon so Einflussflüsse haben. Oder eben, wenn Migration stattfindet, wenn noch eine bessere Gesundheitsversorgung wird stattfinden, wenn sie irgendwelche wachstumsstimulierende Faktoren als Kind überkämpfen. Eben, da sind wir dann irgendwo durch, vielleicht schon gleich mal wieder beim Doping. Also es gibt schon Möglichkeiten, wie man sich vorstellen kann, dass auch die Schweizer noch grösser werden.
Wie weit bringt es den Menschen noch, fragen wir uns heute in der Sendung Treffpunkt. Eigentlich müsste ja der menschliche Körper in seiner Entwicklungs- und Anpassungsfähigkeit irgendwann perfekt werden, müsste man meinen. Warum die Chancen dazu schlecht stehen, das besprechen wir noch vor den Elfen. Jetzt Musik von Chris Isaak. SRF 1, heute mit einem spannenden Einblick in die Evolutionsforschung. Wie weit bringt es der Mensch noch, fragen wir uns. Und die Antworten hat uns seit dem 10. Frank Rühli geliefert, Direktor vom Institut für Evolutionsmedizin an der Universität Zürich. Vorher haben wir gehört, wir werden künftig nicht mehr grösser, sondern eben nur noch breiter. Der menschliche Körper ist also nicht perfekt, auch nach Millionen von Jahren nicht perfekt. Warum schafft er das nicht? Herr Rühli.
Ja, weil sich natürlich die Umgebung immer ändert. Wir haben immer wieder andere Erfordernisse und dann macht es auch Sinn. Viele Sachen, wenn sie etwas perfekt machen, wird etwas anderes weniger gut. Man redet dann von einem sogenannten Trade-off. Also sie haben eigentlich, sie streben eigentlich als Individuum, evolutionsmässig gesprochen, auf ein Optimum, aber nicht auf eine Perfektion, weil sie wollen eigentlich, es ist immer das Ausbalancieren von verschiedenen Ansprüchen.
Kann man dann so weit gehen und sagen, der Mensch ist in dem Sinne das Produkt von lauter Kompromissen?
Ja, absolut. Also es ist ein Kompromiss. Es ist auch ein Ausprobieren, oder? Man will auch vielleicht beim einen das ein bisschen grösser machen, beim anderen das ein bisschen kleiner und dann sieht man, was sich durchsetzt in der nächsten Generation. Also es ist so, man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie ein permanentes Balancieren von verschiedenen Ansprüchen.
Also wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen in der Evolutionsgeschichte, der aufrechte Gang zum Beispiel, was hat der ausgelöst?
Der aufrechte Gang hat natürlich sehr viel ausgelöst. Er hat natürlich ausgelöst, dass die ganze Körpermorphologie sich hat müssen anpassen, also die Form der Wirbelsäule, Beckeneigung, es sind verschiedene Faktoren, wo sie letztendlich, wenn sie die Statik verändern, so dramatisch verändern, eben vom Vierbeiner zum Zweibeiner, dass das letztendlich einen Einfluss hat. Und da gehen natürlich Diskussionen auch hin und her, aber wir haben natürlich auch gewisse Folgen, die wir jetzt spüren von dem. Also beispielsweise Rückenbeschwerden, die zum Teil darauf zurückgeführt werden, eben weil wir natürlich in der Statik anders belastet sind und vielleicht noch nicht so angepasst sind, wie wir eigentlich müssten sein.
Aber es hat auch viele Vorteile.
Es hat sehr viele Vorteile. Also ich meine, das ist natürlich letztendlich einer der wesentlichen Punkte gewesen, wieso sich auch der Mensch vermutlich durchgesetzt hat, weil er eben den Schritt gemacht hat.
Gibt es jetzt andere Bereiche, wo du müsst sagen, das ist ein typischer Kompromiss im menschlichen Körper?
Ein gutes Beispiel sicher auch eben Beckenform, Beckengröße bei der Frau insbesondere natürlich als Geburtskanal, wo sie müssen sagen, klar, sie wollen aufeinander natürlich einen möglichst grossen, breiten Geburtskanal haben, dass das Kind möglichst wenig Probleme hat beim Gebären, insbesondere natürlich noch in einer Zeit, wo man noch keinen Kaiserschnitt können machen. Auf der anderen Seite bedeutet das wieder mehr metabolische Belastung, also sie haben einen veränderten Stoffwechsel, sie müssen mehr Knochen mitschleppen, sie müssen mehr Fettgewebe mitschleppen, also sie wollen eigentlich ein Optimum haben und das hängt dann insbesondere auch wieder davon ab, wie weit sich das Neugeborene oder das Kind eben im Uterus entsprechend entwickelt. Also, will ich ein Kind auf die Welt bringen, das noch relativ unreif ist? Das ist ja der Mensch, wenn Sie es vergleichen mit anderen Tieren, wenn Sie irgendein Elefantenbaby anschauen, das nach ein paar Minuten schon laufen kann. Mhm. Bei uns braucht es ein bisschen länger. Also, da hat man auch irgendwo durch versucht, einen Kompromiss zu finden.
Was bringt es dem Menschen unter dem Strich, dass er zu früh auf die Welt kommt, was er ja macht?
Eben, also sie haben vielleicht eine weniger grosse Belastung im Bereich von der Schwangerschaft, sie haben eine weniger starke Belastung im Bereich von der Geburt. Sie müssen gar nicht so weit ausgereift sein, weil wir ein Sozialkonstrukt haben, wo man sagt, ist ja egal, wenn das Baby noch nicht fertig entwickelt ist. Wir können uns das leisten, uns 2-3 Jahre, um sich das zu kümmern. Wir können es auch beschützen. Es muss nicht können laufen, das ist egal am Anfang. Also es ist wie kein Druck da, vielleicht jetzt ganz im ganz groben Gerät, um das sozusagen lauffertig auf die Welt zu bringen.
Frank Rühli, als Evolutionsforscher hat dir jetzt ein paar spannende Einblicke gegeben in dieser Stunde, wenn dir jetzt so eine Joker-Karte könntet, einsetzen könntet. Welche unbeantwortete Frage in der Evolutionsgeschichte würdet ihr gerne mit dieser Joker-Karte beantwortet haben?
Also ich würde, glaube ich, gerne Joker-Karte ziehen, einfach in, sagen wir mal, 200 Jahren nochmal zu schauen, wo wir stehen. Und zwar, glaube ich, will in den nächsten 200 Jahren, jetzt als fiktives Beispiel, doch einiges uns auch körpermässig wird verändern und insbesondere aber auch krankheitsmässig. Eben als Mediziner interessiert mich natürlich, was haben wir für Infektionskrankheiten, was haben wir für degenerative Krankheiten in Zukunft. Und das wäre schon spannend zu schauen, welche kommen überhaupt und wie können wir die meistern in den nächsten 200 Jahren, wenn wir beispielsweise an Pandemien denken, Grippeinfektionen, virale Infektionen weltweit. Wird das ein Problem in den nächsten 200 Jahren?
Frank Rühli, vielen herzlichen Dank, Direktor vom Institut für Evolutionsmedizin an der Universität Zürich, der uns Einblick gegeben hat in die Evolution des Menschen, woher uns die noch bringen wird. Wir bleiben dran, bedanken uns und wünschen einen guten Wintertag.
Danke Ihnen, merci vielmals.
That I will. schlau. Männer rauchen Pfeife. Männer sind furchtbar schlau. Männer bauen Raketen.
Herbert Grönemeyer an diesem verschneiten Mittwochvormittag. Vielen Norden im Land.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.